Die Band Tonsteine Scherben singt ein altes Arbeiterlied, getextet in den 1930er Jahren von Bertolt Brecht. Das Kampflied der Arbeiterbewegung. Doch
was ist heute noch Arbeiterklasse?
Fragt Klaus Dörre, fast 90 Jahre später. Der Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie erforscht an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena unter anderem prekäre Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen und den Finanzmarktkapitalismus.
Der entscheidende Punkt ist, dass das Industrieproletariat, das beispielsweise Marx und Engels vor Augen hatten, als Mehrheitsklasse zu einer Minderheitengroßgruppe geworden ist. In Deutschland sind das insgesamt noch so 16-18% der Erwerbstätigen.
Erweitert man den Begriff ein wenig, verändert sich das Bild.
Wenn man aber genauer hinschaut und nimmt als Kriterium jetzt körperlich belastende, monotone Routinetätigkeiten, dann wird man feststellen, dass viele etwa im Einzelhandel mit über 2 Millionen Beschäftigten, in der Logistik, in der Paketlogistik und so weiter, inzwischen de facto zu Arbeitern geworden sind. Dann würde man davon ausgehen, dass das immer noch zwischen 40-60% der abhängig Beschäftigten sind.
Günther Waseva befasst sich am Institut Arbeit und Wirtschaft der Uni Bremen mit dem Wandel der Arbeitswelt. Er spricht lieber vom Proletariat.
Wir haben inzwischen ein großes Dienstleistungsproletariat, viele, viele, viele Menschen, die in schlecht angesehenen und schlecht bezahlten Jobs im Dienstleistungsbereich arbeiten, zum Beispiel die Kassiererin an der Ladenkasse oder der Postbote, der uns die Pakete zustellt, Gebäudereiniger, Krankenschwestern und so weiter.
Zählt man die alle mit, sind es nach Wasewas Schätzung 40-60% aller Beschäftigten. Den Betroffenen nutzt es bisher wenig, dass viele von ihnen in der Corona-Pandemie als systemrelevant erkannt werden. In Deutschland arbeitet mehr als jeder und jede Fünfte zum Niedriglohn. Fast 1 Million Menschen haben Minijobs, in denen sie monatlich 450 Euro oder weniger verdienen. Forscher Klaus Dörre erklärt diese Prekarisierung am Beispiel der Post.
Da finden wir 3 Großgruppen. Wir haben die Großgruppe teilweise noch verbeamtet, die den Besitzstand aus dem alten Staatsunternehmen gewissermaßen konservieren konnte. Dann haben wir eine 2. Großgruppe neu eingestellt zu völlig anderen tariflichen Bedingungen. Die machen die gleichen Tätigkeiten wie Gruppe 1, aber dann monatlich bis zu 800 Euro weniger. Und dann haben wir eine 3. Großgruppe, 20-30% befristet Beschäftigter.
Zur 3. Gruppe gehören zum Beispiel auch viele Beschäftigte in der Fleischindustrie. Im Frühsommer 2020 blickte ganz Deutschland ins westfälische Reda-Wiedenbrück. Im größten Schlachthof Deutschlands war dort Corona ausgebrochen. Der ganze Landkreis musste in den Lockdown. Inhaber Clemens Tönjes beschäftigte tausende Arbeiterinnen und Arbeiter aus Osteuropa über Sub- und Sub-Sub-Unternehmer. Inge Bultschnieder wohnt in Reda-Wiedenbrück. Seit 2012 kümmert sie sich ehrenamtlich um Gestrandete aus dem Tönjes Schlachthof. Dazu hat sie mit einigen anderen Engagierten den Verein IG Werkverträge gegründet.
Da habe ich jemanden auch von der Straße aufgelesen und habe gefragt, wie er jetzt auf die Straße gekommen ist. Er sagt, ja, ich war 3 Tage im Fleischwerk und es war so harte Arbeit. Ich habe das einfach nicht geschafft und dann habe ich das gesagt und dann bin ich auch direkt rausgeflogen und jetzt stehe ich hier. Und da war es auch wieder so, dass die Wohnung an das Arbeitsverhältnis gekoppelt war und dann steht er auf der Straße und er sagt, ich kann aber nicht zurück in mein Land. Meine Mutter braucht eine schwierige Operation, die braucht einen Stent. Ich brauche dringend Arbeit, damit ich meiner Mutter das ermöglichen kann.
Ehemalige Tönjes-Mitarbeiterinnen berichten in einer Dokumentation des Fernsehsenders Sat.1 von 9-Stunden-Schichten und erzwungenen Überstunden. Während der körperlich schweren Arbeit am Fließband dürften sie weder Wasser trinken noch auf die Toilette gehen. Inzwischen hat der Gesetzgeber zumindest die Werkverträge über Subunternehmen in Teilen des Schlachtbetriebs verboten. Tönjes muss die meisten Beschäftigten selbst anstellen. Die Arbeitsbedingungen haben sich dadurch nur teilweise verbessert. Inge Bultschnieder.
Das sind die Menschen, die hierher kommen, die sowieso schon nicht weiter wissen, oftmals da ihre Familien unterstützen müssen und deswegen hier auch jeden Knochenjob annehmen. So, und dann kennen die sich hier nicht aus, die wissen nicht, wie hier die gesetzlichen Bedingungen sind und sie werden dementsprechend dann eben auch nicht informiert.
Die prekär Beschäftigten, nicht nur bei Tönnies, kennen sich untereinander kaum, arbeiten zu unterschiedlichen Bedingungen und sprechen oft auch keine gemeinsame Sprache. Die Arbeiterschaft zerfällt immer weiter in kleine und kleinste Splittergruppen. Die meisten Leih- und Billiglohnarbeiter aus Osteuropa zum Beispiel bei Tönnies sprechen kein Deutsch, kennen weder ihre Rechte noch ihre Kolleginnen und Kollegen.
Wir haben es einfach nicht vermittelt bekommen, da so zusammenzuhalten.
Zitiert Menschenrechtsaktivistin Inge Bultschnieder einen bulgarischen Wanderarbeiter.
Jeder kämpft für sich alleine. Wenn die wüssten, welche Macht sie hätten, wenn sie sich alle zusammentun, dann wäre das Problem schon längst gelöst, denke ich. Aber die Angst ist einfach immer noch größer.
Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre und sein Team haben in den letzten Jahren Tiefeninterviews mit rund 100 Arbeiterinnen und Arbeitern geführt, vor allem mit solchen, die die AfD und noch weiter rechts stehende Parteien wählen, auch um herauszufinden, warum sie das tun.
Die Abstiegsängste, die es in der Arbeiterschaft gibt, dass man immer das Gefühl hat, wenn es ganz schlecht läuft, ich verliere meinen Job, dann bin ich ganz schnell unter der Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität, das löst ein Verhalten aus, was man bezeichnen könnte als exklusive Solidarität. Ich bin solidarisch, aber insbesondere in den Grenzen der Stammbelegschaft, in den Grenzen meines Betriebes, meines Unternehmens.
Frustration und Wut richten sich oft gegen Schwächere, zum Beispiel Zuwanderer und Geflüchtete.
Und ich tendiere dazu, die Konkurrenz zu bestreiten mit einem Mechanismus, den man bezeichnen könnte, Selbstaufwertung mittels Abwertung anderer.
Ändern ließe sich das durch die gesellschaftliche Aufwertung dieser Menschen.
Ich glaube schon, dass Respekt da ein zentraler Begriff ist. Man muss zeigen, dass diese Arbeiterinnen und Arbeiter tatsächlich gebraucht werden.
Um glaubwürdig zu sein, müsse sich dieser Respekt auch in einer besseren Bezahlung ausdrücken.